Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Guten Tag miteinander und willkommen beim Stammtisch. Heute haben wir zu Gast einen Philosoph, der Herr Dr. Georg Kohler und der Felix Reich von Reformiert.
Hallo miteinander.
Was werden wir heute vorstellen? Ein Buch von Herrn Kohler, und zwar, der heisst Putins Schatten und die Idee der politischen Vernunft. Herr Kohler, Putins Schatten, der hat jetzt einen grossen Teil von Europa jetzt überdeckt. Seid ihr selber überrascht worden?
Ja und nein. Auf der einen Seite hat man beim Putin gewusst, dass er. Und das ist der Sinn von dieser Metapher Putins Schatten, dass er eigentlich letzten Endes nur einer Logik im politischen Volk, nämlich der Logik vom Recht des Starken, dass er jederzeit zu so etwas kann fähig sein. Andererseits hat man angenommen, eben weil er rational ist, macht er das nicht. Es ist eigentlich von Anfang an absehbar gewesen, dass jedenfalls für mich, dass er da auf einen Widerstand stoßen wird, der ihn überfordern kann. Und darum habe ich angenommen, das macht er nicht. Und bin nicht der Einzige, fast alle, die sich mit dem beschäftigt haben und sich Experten nennen, haben das auch gesagt. Und haben vielleicht angenommen, dass er, sagen wir mal, den sogenannten Donbass besetzt. Und natürlich Krim will erobern oder vielmehr die Eroberung halten, dass er dann den merkwürdigen, also wirklich rein militärisch gesehen, merkwürdigen Angriff vom Norden her mit dieser 60 Kilometer Panzerschlange macht, wo für jeden, der nur eine kleine Ahnung hat vom Militär, einfach eine absolut katastrophale Idee war. Auf das hätte ich nie gesetzt und es ist ja zweifellos auch für den Putin und für uns, Gott sei Dank, schief rausgekommen. Das heisst, nur er hat sich verschätzt. Und eine von den Fragen ist, warum hat er sich so sehr verschätzt?
Und da geht er im ersten Teil vom Buch ein. Und, aber ein wichtiger Bereich, den wir auch im Vorgespräch gesagt haben, ist ja vor allem die Unterscheidung zwischen Rationalität und Vernunft.
Also eben der Titel von dem Buch, wo einerseits ein langer Aufsatz, fast 50 Seiten zum Thema eben Putins Schatten respektive zum Ukraine-Krieg hat und der Bedeutung von dem. Der Titel von dem Buch, wo aber dann noch sehr viele andere Sachen behandelt, ist Putins Schatten und die Idee der politischen Vernunft. Und die Idee der politischen Vernunft ist für mich letzten Endes die Vorstellung, dass in der Welt, und zwar in der Welt, wo es wirklich um Macht, Interessen und so weiter geht, dass da nicht einfach das Recht der Stärken gewinnt, sondern ja, so etwas wie die Idee von einer vernünftigen, auch rechtsbasierten Einigung. Und ich interpretiere jetzt den Konflikt in der Ukraine als Probe aufs Exempel, das ist so ein Titel, ob möglicherweise sich doch der Wert durchsetzt, wo sagt, nein, in der heutigen Welt können wir mit rein machttheoretischen Überlegungen nicht durch. Und vernünftig heisst dann nicht einfach nur schauen, wer jetzt stärker ist mit irgendwelchen Mitteln, sondern wie kommen wir zu einem Resultat, wo alle einigermaßen einbezieht. Das ist jetzt schon ein bisschen abgemindert pragmatisch, aber vernünftig heisst ja, im Gegensatz zu rational, vernünftig heisst nicht einfach das, was am einen nützt, sondern das, was gut für alle Beteiligten ist. Und also das ist der letzten Endes simple Gedanke hinter dem Ganzen, kann man aber ziemlich lang und gescheit darüber reden.
Und ich würde vielleicht nochmal schnell zurückgumpen zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja eben, wenn der Putin handelt eigentlich rational im Sinn von das Recht des Stärkeren. Mhm. Jetzt aber vor Ausbruch vor dem Krieg hat man ja eigentlich, oder haben viele Expertinnen und Experten gesagt, eben, der Putin handelt rational. Er macht das nicht, wenn der Preis zu hoch ist, den er zahlen muss. Die NATO hat Truppen zusammengezogen und man hat gesagt, das ist die Sprache, die der Putin versteht. Mhm. Aber ganz offensichtlich hat er sie ja gleich nicht verstanden. Also ist der Putin eigentlich auch nicht rational?
Jein, würde
oder
ich
wo,
sagen.
Wo ist das übergekehrt oder warum ist es übergekehrt?
Also es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite würde ich sagen, doch, er ist rational, aber er hat sich verschätzt. Oder andersrum, er ist davon ausgegangen, dass, wenn wir jetzt den Begriff, den sie gebracht haben, den ich auch verwende, manchmal mit schlechtem, naja, schlechtem Gewissen ist zu viel gesagt, aber so ganz stimmt er eben nicht, vom Westen. Er hat den Westen in dem Sinn unterschätzt, oder er hat das Gefühl gehabt, er ist sowieso dekadent und am Schluss, wenn es dann verrührt und
okay, die früher, auseinander dann geht, und streitet auseinander und so weiter.
Also, mhm. Es ist eine rationale Überlegung gewesen, die einfach falsch ist gewesen. Das kann einem passieren, oder? Alle, die an der Börse handeln, meinen, sie seien rational und sind dann eben unter Umständen gar nicht. Börse ist eine gute Überleitung. Natürlich ist in jedem Grosstäter als solcher, kann man, glaube ich, den Putin bezeichnen, immer noch etwas anderes am Werk. Vielleicht ein megalomanen Anspruch. Jedenfalls die Idee, wenn man dann ein bisschen nachforscht, dass Russland ein grosses und mehr als ein grosses Land ist, sondern eine Art Imperium, irgendwie vielleicht zusammengehalten durch die russisch-orthodoxe Kirchen oder wie auch immer, jedenfalls nicht einfach nur Grossraum Moskau.
Ja, so die russische Welt, oder?
Eben, die russische Welt, ja. Genau. Und dazu gibt es Aufsätze, die ich übrigens auch zitiere, dass Belarus genauso dazugehört wie ja, wahrscheinlich dann auch noch Bulgarien, wenigstens grosse Teil, oder eben, von dort her hat man auch Angst, das ganze Schwarze Meer, also Transnistrien und so weiter, und sicher die Ukraine, und von dort her gibt's schon eine Orientierung, wo man ja, in dem Sinn weltgeschichtlich imperialistisch nennen muss, die ich nicht vernünftig nennen will, aber ja, was hat, wenn man jetzt zurückgeht in die Geschichte, was treibt so einen wie der Alexander der Große an, von dem kleinen quasi Norden von Griechenland bis nach Indien zu gehen und Herrscher der Welt zu werden? Der Grössenwahnsinn im Hintergrund ist bei allen imperialen Anstrengungen da und das ist der Wahnsinn vom Verstand, der Wahnsinn der Rationalität, würde ich sagen, und Vernunft hat von dort her, weil sie nach meiner Idee stark verknüpft ist mit der primären Anerkennung vom Anderen als eines Anderen, immer die Erfahrung von der Grenze, die der Andere darstellt. Und das ist im Übrigen etwas, wo ich bin ja lange Professor an der Uni gewesen, für Philosophie, nicht für Theologie, aber wo ich letzten Endes glaube, dass eben da wirklich ein Zusammenhang ist zwischen der praktischen Theologie im Sinn vom Weltethos und dem philosophischen Vernunftgedanken, den ich beispielsweise schon auch bei den Griechen angelegt gesehen
habe. Und also wenn ich das Buch gelesen habe, also ich bin selber überrascht gewesen, ja. In meiner Generation ist man, hat man, sage ich mal, ein Menschenbild, das nicht so positiv ist, oder wie soll ich sagen? Oder
so?
Ja, also zumindest...
Die sind doch Gottfried ja, Stutz, ja, Frieden gehabt.
Ja, ich weiss, ja. Aber weiss nicht, vielleicht ist es auch vor der Pandemie ja. Oder vor Anfang. Also es ist sehr... Also, oder vor Realität sind wir vor Globalisierung eingeholt worden, keine Ahnung. Und wo ich, es geht durch das ganze Buch, kommt aber raus, also auch stark vom Kant sag ich mal, begleitet, die Idee, dass...
Oh, ja, nein, mehr. Also
stark im Fokus, ja.
Mein Patron, ja. Wenn man so will, ja.
Also es sind Lernschritte und am Schluss kommt es gut.
Naja, also jetzt haben sie mich ein bisschen...
Jetzt ist es ein
bisschen fies, so zu sagen, nein. Ja, wie soll man sagen, es gibt verschiedene Arten, sich auf Geschichte zu beziehen. Und natürlich, wenn man jetzt sozusagen in den Grossmaßstab kommt, und das war das Thema bei mir, der Uni, Aufklärung, oder? Und Aufklärung, die irgendwo einsetzt, 15., 16., vor allem dann im 17., 18. Jahrhundert, glaubt ja, dass es möglich ist, dass der Mensch vernünftiger wird. Die Erziehung des Menschengeschlechts, Lessing, empfehle ich übrigens wieder zu lesen, ist also knapp zwischen der Religion und Philosophie. Das heisst, ja, das ist eine Grundvoraussetzung. Der Mensch ist ein lernendes Wesen, und zwar auch als Kollektivsubjekt. Das ist eine Voraussetzung, ich gebe es ohne weiteres zu. Die andere Voraussetzung ist die, vielleicht zwei, also es geht sowieso alles den Berg durchab. Im Text gibt es einen Aufsatz, wo ich mich auf so einen Herr beziehe, den Joseph de Maistre, der sagt, der Mensch ist eigentlich nur ein Tier, das sich selber vernichten muss. Also rabenschwarze Gegenidee von dem, was die Geschichte ausmacht. Und dann gibt's Mittelpositionen, die sagen, ja, solange die Lösung nicht stattfindet, solange nicht Christus wiedergekommen ist, solange können wir allenfalls darauf setzen, dass es einigermaßen gut geht. Dazu brauchen wir aber ein autoritäres Regime, der Karl Schmitt, wo ja dann auch sehr stark, jedenfalls im zweiten Teil von seinem Leben, auf die katholische Kirche setzt. Also autoritäre, meinetwegen halbwegs menschliche Obrijuhe, die alles im Griff halten. Das sind die drei Positionen. Ich gebe zu, dass ich in dem Sinne eine Aufklärungsposition vertritt, die ich aber in vielem schon auch würde verteidigen können. Und eben jetzt, also gut, ich bin sicher eine Generation älter als sie, noch prägt, also 45 geboren, noch prägt indirekt vom zweiten grossen Krieg. Und von dort her, 50er, 60er Jahre sind von einem grossen Optimismus schon auch bestimmt gewesen. Und wenn man mitbekommen hat, indirekt, auch in dieser verschonten Schweiz, was der Krieg bedeutet hat, ist das ein wahnsinnige Fortschrittsgeschichte. Und ihr in eurer Generation nehmt das jetzt selbstverständlich und findet vieles plötzlich wieder, naja, also,
eben, nein, der Plural würde ich jetzt da nicht verwenden. Ja. Also, ich finde eben den Begriff, ich finde den Begriff von der Vernunft und Vernünftig eben auch noch aus einem anderen Grund wichtig. Weil ich wirklich ganz fest daran glaube, und das finde ich nicht naiv, dass, wenn man schaut, wie so ein Regime, ob das die Tendenz gibt in der Türkei, das gibt es in Russland, das gibt es im Iran sowieso, so autokratische Systeme, die ja so angstvoll agieren. Also, wo müssen Musik verbieten, wo müssen NGOs wie das Memorial in Russland verbieten, also rein Geschichtsschreibung, rein die Erinnerung an den Stalinismus müssen tilgen. Das ist ja so angstbesetzt. Da ist man so auf einer Verteidigungshaltung ständig und muss eben ständig die eigene Stärke markieren. Und wenn Frauen das Kopftuch abziehen, kommt einem nichts anderes in den Sinn, als die zu Tod prügeln. Das ist ja so, das ist ja so unvernünftig. Das kann ja nicht funktionieren auf Dauer. Und eben, irgendwann muss man ja mit dem anderen zu Gang kommen. Das ist das einzig Vernünftige. Und ich glaube, darum wehre ich mich so ein bisschen gegen das, zu sagen, ja, das eine ist naiv und von mir aus noch fromm. Das nehme ich gerne in Anspruch für mich. Aber, und das andere ist rational. Und ich, ja, rational ist es vielleicht auf kurze Dauer, aber es funktioniert nicht. Also das einzig Vernünftige ist ja, Regeln zu finden, wo man miteinander zu Gang kommt und wo man ohne Angst kann regieren. Also sie sind ja wirklich, eben, ich finde den Begriff von der Angst ganz zentral. Und Angst und Gewalt, das ist wirklich etwas, was so zusammenhängt.
Also ich buche sie jetzt als jemand, der auch auf meiner Seite steht. Also um es mal so umzudeuten oder vielmehr zu reformulieren, was Sie gesagt haben. Ja, es ist sozusagen Angst gegenüber dem Potenzial oder den Möglichkeiten des Menschen in diesen Herrschaftsstrukturen drin, wo eben die Möglichkeiten wirklich von einem vernünftigen, also mitmenschlichen Umgang zerstören. Und von dort her sind die eigentlich immer, ja, im Grunde genommen in einer bösartigen Verteidigungsstellung. Das heisst, es gibt so etwas wie eine Dynamik zum Guten im Sinne vom Vernünftigen eigentlich in der Geschichte.
Genau.
Da sind wir völlig zusammen. Und in dem Sinn, eben, ist jetzt der Herzog okay, ist jetzt 2-1.
Es wird schwieriger, aber ich habe meine Frage schon vorbereitet.
Aber eben, das eine. Das zweite ist der Begriff, der mir wirklich wichtig ist, wo im Englischen klarer unterschieden wird zwischen Rationalität und Vernunft. Rational und reasonable, das ist nicht das Gleiche auch in der Umgangssprache. Wenn man im Deutschen schaut, wird das sehr häufig quasi, das eine ist quasi ein bisschen das vornehmere Latinisch oder ja Fremdwort für das Gleiche. Nein, ich würde sagen, rational ist, und insofern ist unsere Marktwelt, wo wirtschaftsliberal ausgelehnt wird, nur rational. Das ist einer von den weiteren Zusammenhängen. Da bin ich, nenne mich zwar ein aufklärungsbelehrter Liberaler, aber die Liberalität, die ein Kant vertritt, ist eben nicht einfach wirtschaftsrational. Und dort gewinnt immer der Stärkere letzten Endes. Und wenn Sie die entsprechenden Ethiken oder Überlegungen sagen, der Markt regelt alles, weil jeder, der da beteiligt ist, eigentlich nur schaut, dass er für sich das Beste rausholt. Also der berühmte Spruch von Adam Smith oder der Beck macht das Brot möglichst gut und günstig, nicht weil er den anderen helfen will, okay, sondern weil er möglichst viel verkaufen will. Das stimmt in vielen Teilen. Also der John Rawls, wo für mich der Begriff in dieser Differenz klar gemacht hat, sagt, natürlich ist vieles, was vernünftig ist, auch rational, und vieles, was rational ist, auch vernünftig. Aber am Ende ist der Kern von der Rationalität, ich schaue für das mit den Mitteln von einer zweckrationalen Überlegung, die für mich gut ist, aber nicht unbedingt für das Ganze, wenn man so will, für die Praxis vom Zusammenleben. Und die vernünftige Einstellung ist, der andere muss mitkommen. Ich darf den anderen nicht einfach nur sozusagen im Sinn vom kantischen kategorischen Imperativ, ich darf den anderen nicht zum Instrument nur von meinen Interessen machen. Er ist gleich wie ich. Die Gleichwertigkeit von Anfang an. Das heisst, der andere muss letztendlich einsehen, dass das, was wir jetzt machen wollen, für mich und für ihn, für uns besser ist. Also Unterschied jetzt im Praktischen ist, rational ist ausgerichtet auf das jeweilige Dominanz Einzelinteresse, und die vernünftige, praktische Einstellung ist, finden wir etwas raus, wo uns beiden eine gute gemeinsame Praxis erlaubt.
Und das ist ja wirklich
ein simpler Unterschied.
Und das ist ja wirklich viel vernünftiger, weil es stabiler ist, oder? Wenn es funktioniert.
Ja, aber das Problem, was wir natürlich haben, ist, dass es immer wieder enorme Machtunterschiede gibt.
Ja.
Das ist das Problem vom Wirtschaftsliberalismus, wo man, weiss Gott, ein bisschen Anschauungsunterricht jetzt haben. Oder eben, das ist auch das Problem, ich beziehe mich ja auf den berühmten Melier-Dialog, wo der Thukydides, einer der grossen griechischen Historiker, beschreibt, wo die Athener, die viel mächtiger sind als eine kleine Insel, sagen, ihr sagt, es ist ungerecht, wenn wir euch zu etwas zwingen wollen. Ihr habt nicht begriffen, Gerechtigkeit gibt es nur zwischen annähernd Gleichstarken. Der Schwächere hat das Maul zu halten und zu machen, wenn er überleben will, was der andere ihm vorschreibt. Und die Machtungleichgewicht, die gehören eben auch zur Welt.
Ja, das stimmt.
Und das ist sozusagen der grosse utopische Horizont, dass es, dass die Machtungleichgewicht entweder verschwindet oder dass Menschen als meinetwegen vorläufige Sieger merken, irgendwann einmal sind auch sie die Besiegten. Aber im Moment, wenn du Sieger bist, und das ist eben die Idee gewesen vom Herr Putin, im Moment bin ich der Stärker, also schnapp ich das.
Aber es ist schon einfacher, so zu argumentieren aus der Sicht vom Europäer, wo im Vergleich zur Rest der Welt vermögender ist, wo in einem sicheren Raum ist und wo gewisse, auf eine gewisse Tradition, auf gewisse Werte kann drauf aufbauen.
Weiss Gott.
Ja, ja, und also es ist manchmal, also du hast so, Felix, schon darüber geredet, also weißt, man kann über Wert reden, oder? Oder über einen Kern von Wert, den man verteidigen will. Aber es ist schwierig, heutzutage in dieser globalisierten Welt zu erörtern. Also weißt, welcher Wert ist es wichtig, so wichtig, dass es exportiert muss werden?
Also ich glaube nicht, dass der Wert muss exportiert werden. Ich glaube auch nicht. In Hongkong hat es eine Demokratiebewegung gegeben. Im Iran gibt es eine wahnsinnig mutige Demokratiebewegung, wo wirklich ich nicht weiss, ob wir Schweizerinnen und Schweizer den Mut würden aufbringen. Ich finde es total arrogant zu sagen, Menschenrechte sind irgendwie unsere Erfindung und die gelten nur bei uns. Das glaube ich nicht.
Aber ist
also
ein Narrativ,
wenn man jetzt viel schaut, ist, oder? Ja, aber wenn man jetzt schaut, was im Iran passiert, ich glaube nicht, dass das Westlerinnen und Westler sind, die das machen. Das sind ja, also, eben, jetzt kennen wir die Musikszene ein bisschen aus. Ich meine, die singen alle Farsi. Die knüpfen andere uralte persische Tradition an. Und das sind Leute, die Hausarrest und Gefangenschaft auf sich nehmen, Foltergefängnis, dass sie Musik machen können. Stelle man sich mal vor, oder? Und die sind nicht irgendwie von, ich glaube nicht, dass man sagen kann, ja, das ist ja das Märchen, das die Regime erzählen. Ja, ihr seid alle vom CIA unterwandert und sind Westler. Nein! Das sind Leute aus dem Iran, die uns die gleichen Werte haben wie wir. Nicht unsere Werte, sondern die gleichen Werte. Und das, also, da bin ich wirklich Universalist. Ich glaube nicht, dass das, dass Demokratiebewegung irgendwie in Hongkong oder in China, die Dissidentinnen und Dissidenten, dass der Tiananmen-Platz irgendwie ein westlicher Export war. Quatsch. Also, das versucht die Regime ja ständig zu sagen, dass das inszenierte Aufstände sagen und so. Das ist Quatsch. Das glaube ich wirklich nicht. Also ich glaube, dass das nicht unsere Werte sind, sondern würde ich wirklich behaupten, das sind wahre Werte, wo das Zusammenleben würden regeln und wo tatsächlich die mächtige Macht müssen abgeben müssen, aber längerfristig stabiler wären, wenn sie das würden machen. Weil wenn man Macht ständig muss verteidigen, ist das anstrengend und braucht immer Ressourcen, die man gescheiter anders würde. Einsetzen. Und das ist auch klar, dass wir die Werte, die wir jetzt darüber reden, als Westen auch noch längstens nicht eingelöst haben. Also eben, wenn man die wirtschaftliche Ungleichheit auf der Welt anschaut, sowieso. Also wir können nicht sagen, wir haben die Werte und leben Bachtig, die. Ja. Überhaupt nicht. Also wenn wir es haben, ist schön, aber dann müssen wir es noch in der Praxis umsetzen. Und diese Hausaufgaben haben wir überhaupt nicht gemacht. Und abgesehen davon, wenn man die europäische Geschichte anschaut, ist es ja nicht so, dass die, also eben, sie haben den grossen Krieg angesprochen. Kann man auch nicht sagen, ja, der Westen hat schon immer vernünftig gehandelt. Im Gegenteil, also die Unvernunft ist auch eine westliche Erfindung.
Es gibt auch im Buch ein Geheimrat vom Hitler, wo der thematisiert, der Kohler. In welchem Zusammenhang hat er die Rede gesetzt gehabt? Auch im Zusammenhang mit der politischen Vernunft? Oder?
Ja, also im Zusammenhang meinetwegen von der vermeintlichen politischen Rationalität. Also wir sind jetzt, wenn ich auf das reagieren darf, also was Sie klar sagen, hat, oder auch was der Herr Reich gesagt hat, ich gehe auch davon aus, dass es so etwas gibt wie eine Menschennatur. Und da sagen Sie und ich, zur Menschennatur gehört der andere, ja, als der, der auch ein Gesicht hat, wo man versteht, wo in dem Sinn alter Ego ist, wie es mal geheißen hat. Also einer wie ich. Und insofern schon ein furchtbar simpler Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, dass der ursprünglich aufliegt einer sozusagen grundmenschlichen Erfahrung. Zu dem Punkt muss man aber gerade sagen, oder Sie können den Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, den kann man doppelt interpretieren. Rational und vernünftig. Rational ist, ich bin lieb zu dir, dann bist du auch zu mir, weil du ja etwa gleich stark bist. Wenn ich aber weiss, der andere ist viel schwächer, kann ich noch nicht weiteres versklaven und kann sagen, ja, du bist halt kein Mensch, du siehst aus wie ein Mensch, aber du bist eher, ich weiß auch nicht, ein mehr oder weniger begabter Affe. Also so ist man ja dann auch mit den Tieren umgegangen. Das ist die eine Erfahrung, sozusagen das Resultat von, eben im Sinn von der Gleichwertigkeit von der Waffe. Also letztendlich aufregend auf die Möglichkeit von der Bösartigkeit zwischen Menschen. Die gibt's eben immer auch. Also, wenn man jetzt nicht religiös wird, aber wir sind zwiespältige Wesen. Und das andere, die vernünftige Deutung ist, ich, um es jetzt mal so simpel zu sagen, ich spüre den anderen. Das geht ja einem manchmal so, ich weiss nicht, geht wahrscheinlich Ihnen auch so, wenn Sie am Fernsehen irgendwie sehen, wie ein paar da 400 Meter über die Eschenbahn rennen und einer stürzt, dann tut einem das fast automatisch weh. Also man hat sofort die Übertragung, der andere ist einer wie ich. Und von dort her ist das sich an die Stelle des anderen setzen. Also auf der anderen Seite gleich wie ich gesehen, alter Ego als gleichwertigen und in dem Sinn völlig ebenbürtige Menschenwesen, das ist vernünftig. Und dann muss ich sagen, ich muss etwas finden, wo mir einleuchtet. Klar, ich will mich auch nicht unterwerfen, aber der anderen Seite eben auch. Und das ist die schwierige sozusagen Perspektivenübernahme, die nötig ist im Zusammenhang von der Vernunft. Und manchmal geht es zusammen, manchmal nicht. Aber der Hintergrund ist eben, Menschen können böse sein, Menschen können mehr Macht haben als andere, Menschen können auf Dauer mächtig sein, die anderen unterstützen. Menschen haben leider auch den Hang zum, Entschuldigung, in dem christlichen Rahmen oder wie auch immer, zu dem Diabolischen, also werden, also der Allmachtswahn, werden wie Gott und so weiter, und der andere unterdrücken, das ist die eine Variante. Und die, die eben immer skeptisch sind und sagen, alles, also deine wunderbare Rede von Vernunft und Mitmenschlichkeit und Menschenrecht ist nur eine Maske, du willst uns täuschen, das stimmt natürlich häufig. Manchmal kann man ja mit den besten Absichten und alles umdrehen und schaut eigentlich nur für sich. Also wir sind zwiespältige Wesen und die Frage ist, woher man da jetzt die Gegenwartslage interpretiert. Und die Frage ist auch, wenn man sozusagen schon mächtig ist und keine Erfahrung hat vom anders Empfinden, dann sagen wir, ich bin der Herr der Welt und unterdrücke sie. Das sagen die, die sozusagen die Pessimisten sind. Und die Optimisten, wie der Herr Reich und ich, sagen, es steckt im Mensch zweierlei. Erstens der Wunsch, mit dem anderen auf gleich zu kommen. Und zweitens, das ist für mich ein wichtiger Punkt, es gibt eine Erfahrung, dass man zwar mal der Mächtiger ist, aber der Mächtige ist nie auf Dauer der Mächtige. Die Mächtigen sind nur die, die jetzt noch nicht die Verlierer sind.
Die sich an der Macht halten, oder?
Eben, die sich an der Macht halten mit allen Menschen. Aber genau das ist jetzt auch der Punkt. Der Putin hat sich als Mächtiger verstanden und macht jetzt die Erfahrung, dass er dann bald, also von dem gehe ich aus, dass er bald der Geschlagene ist. Und von dort her bin ich, das ist dann die Position, die ich da vertrete, das meine ich, wir müssen so in einer Zwischenposition sein. Reiner Pazifismus ist in dieser Lage nicht da, aber der Pazifismus oder die Fähigkeit zur Verteidigung von diesen Werten darf nicht kippen wieder in einen neuen Bellizismus, wo dann genau das passiert, dass wir zwar unsere universalen Werte verteidigen, respektive verkündet, aber im Grunde noch nur für uns schauen. Und der das Argument gegen den Westen halte ich völlig berechtigt, natürlich.
Also vom, das ist Eigennutz in dem Sinne?
Ja, dass man die Werte vorschützt, im Grunde genommen, um die eigene Dominanz zu verteidigen. Ja. Aber eben, das ist der Unterschied. Es gibt, sozusagen, wenn man vom Anthropologischen her denkt, bin ich genau auf der Seite, wo der Herr Reich vorgeführt hat. Tatsächlich ist aber, eben weil es bei den Menschen erstens immer Böse gibt, um es jetzt mal so naiv auszudrücken, und zweitens Machtungleichgewicht, ist immer wieder die Chance da, dass man sagt, okay, ich bin jetzt auf der stärkeren Seite, mach du, was ich will, oder sonst vernichte ich dich. Und das kann man entweder direkt mit Waffengewalt machen oder ein bisschen schlauer mit Ideologie.
Ich würde gerne da einhaken. Eben, Sie haben gesagt, dass, oder Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass jetzt ganz entscheidend ist, dass der Putin da nicht durchkommt, dass er da verliert. Und dann ist so die Hoffnung, ich hoffe, ich zitiere das richtig, es gäbe nachhaltige Lernkatastrophe. Mhm. Und da würde mich noch interessieren, wie man dann, jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Niederlage gibt für den Putin, dann ist ja noch nicht gesichert, dass das für ihn eine Lernkatastrophe ist, sondern wir wissen ja aus der Geschichte, dass aus Niederlagen sehr häufig auch revisionistische Gedanken gekommen sind. Jetzt erst recht, also selbst eben die Grossmachtfantasie, wo sie vorher skizziert haben beim Putin, die kommt ja auch aus einer Verlusterfahrung oder aus einer Niederlagerfahrung raus, nämlich dass die Sowjetunion auseinandergeht ist, dass die Ostblockländer eben sich nicht nach Moskau orientieren, sondern Richtung NATO orientieren. Also ist ja eigentlich aus einer Niederlagerfahrung ist ja auch die ganze Aggression entstanden, oder? Wie vermeidet man jetzt, dass das nicht wieder passiert? Also dass quasi der frustrierte Aggressor jetzt mit der nächsten Niederlage noch stärker frustriert ist? Oder muss man eben, bleibt dann nur noch, dass er einfach so schwach ist, dass er nicht mehr aufstehen kann?
Ja, also
das kann es ja nicht sein. Das wäre ja dann nicht vernünftig. Nein, nein. Weil eben die Vernunft würde ja gebieten, dass man den anderen trotz allem anerkennt und irgendwie ein Zusammenleben findet.
Also eben, das ist eine entscheidende Frage. Sie lässt sich auf verschiedenen Ebenen beantworten. Auf einer sehr generellen und natürlich einer spezielleren, wo dann zum Beispiel fragt, ja, gibt es denn den Putin nach so einer Niederlage überhaupt noch? Oder gibt es neue Kräfte? Aber jetzt auf der sehr generellen Frage, da ist, glaube ich, schon jedenfalls uns naheliegend eine europäische Erfahrung entscheidend. Also der Zweite Weltkrieg, das ist leider nicht von mir der Spruch, weil ich ihn gut finde. Ersten und Zweiten Weltkrieg ist der europäische Bürgerkrieg in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhunderts. Oder? Der Zweite Weltkrieg ist fast ein notwendige Anführungszeichen, Folge vom Ersten Weltkrieg, wo ja in Deutschland sehr zu Recht hat man gefunden, das ist ein Frieden, der uns aufgezwungen wird und in dieser Art und Weise die Dolchstoßlegende und der Unterwerfungsfrieden, der dann dazu geführt hat, dass an sich auf der anderen Seite die Franzosen und vor allem noch die Engländer das Gefühl hatten und Hitler falsch eingeschätzt haben, gesagt, ja, eigentlich verstehen wir ja, dass da das deutsche Volk in einer Art und Weise demütigt worden ist, hat genau sozusagen das Ende von dem Ersten Weltkrieg, von der ersten Etappe dazu geführt, dass es eine Reaktion gibt, so wie sie es irgendwie beschrieben haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja genau das versucht aufzufangen, jedenfalls im Westen. Natürlich ist es auch wieder viel komplizierter gewesen. Man hat dann die Bundesrepublik, also der westliche Teil, verstanden im Zusammenhang vom grossen Ost-West-Konflikt gegen den Stalin und so weiter. Aber es ist darum gegangen, es ist wirklich ein Versuch gewesen, die Deutschen zur Demokratie zu ziehen und zum Gegenteil von dem, was der Hitler in dieser Geheimrede, wo sie gesprochen haben, passiert hat. Also es in der europäischen Geschichte, würde ich sagen, vom 20. Jahrhundert, haben wir einen Lernprozess. Einen grundsätzlichen Lernprozess, der sagt, die anderen irgendwann einmal sind es eben wirklich die anderen und wir können sie nur abholen, wenn man sie im Prinzip als Gleiche behandelt. Und das ist das Gegenbild gewesen. Ich habe ja gesagt, wir sind zwiespältige Wesen. Es gibt so etwas wie das Böse. Also die Idee, ich bin mächtiger als alle anderen, ich kann die anderen unterwerfen. Und genau die Geheimrede, die ein Wahnsinnsdokument ist, ich weiß nicht, ob Sie sie kennt haben, wo der Hitler kaum an der Macht vor seinen Generälen einfach einen rassistischen Diskurs durchgibt, der klar unmenschlicher, entsetzlicher nicht man sich vorstellen kann. Er sagt, okay, in der Natur ist es so, es gibt sozusagen eine Fresspyramide, zuoberst steht halt, ich weiss nicht, der Löwe oder vielleicht auch die Insekten, vielleicht auch die Viren, das ist eine zweite Frage, aber er geht vom Löwe aus. Und so ist es bei den Menschen auch. Es gibt einfach eine Siegerrasse, eine Herrenrasse, das sind Germanen, und die müssen sich durchsetzen. Das ist sozusagen das Recht des Stärkeren wirklich verstanden als Recht. Die Natur hat es so eingerichtet, oder? Also ist dahinter eine ganze Philosophie. Und darum müssen wir zum Beispiel, also die, die Schädlinge sind, sind natürlich die Juden. Das sagt er dort noch nicht so deutlich, aber in Mein Kampf wird das gesagt, die müssen ausgerottet werden. Schon dort sehr deutlich. Und dann gibt es Untermenschen, das sind dann Slaven. Die werden als Sklaven abgerichtet. Dann gibt es so andere, mit denen wir uns einigen müssen. Die Schweizer hat er dann so knapp, glaube ich, eben und so weiter. Also die Pyramide, wo ein übelster Sozialdarwinismus ist, das ist für die Leute auch einleuchtend gewesen. Und das ist auch der Hintergrund natürlich vom, vom westlichen Kolonialismus. Also halbwegs gutmütige Form, die ich noch erlebt habe in den 50er, 60er Jahren in Bezug auf Südafrika, hat man gesagt, naja, hat die Schwarzen, um jetzt das N-Wort zu vermeiden, die sind ja ganz lieb, die sind eigentlich erziehungsfähige Wesen, aber sind noch kindlich und für die ist Demokratie noch nicht gut und so weiter und darum sind wir jetzt die wohlwollenden Herren und so weiter. Das ist aber die nettere Variante gewesen. Die andere ist einfach gewesen, eben, die Schwarzen sind zwar, wenn es geht, auch Sklavenhalter, aber wir sind die Stärkeren. Die westliche Ideologie ist genau die hitlerianische gewesen. Das muss man zugeben. Und darum hat der Westen für mich mit dem 20. Jahrhundert eine Erfahrung gemacht, die es glaubwürdig macht, dass mindestens in dem europäischen Zusammenhang, dass man das dann auch nicht nur auf die paar Weisen, die da leben, sondern sagt, so müssen die Menschen insgesamt miteinander umgehen. Und man darum sagt, die Chinesen, die in anderer Hinsicht grossartige Leistungen machen, das bestreitet ja niemand, also haben ja viele Hunger nicht. Aber so könnt ihr mit den Uiguren nicht umgehen. Also die Menschenrechte gelten auch zwischen Han-Chinesen und Uiguren. Und da aus sozusagen sehr grundsätzlichen Gründen, aber zum Teil auch aus der historischen Erfahrung vom Westen von Europa, gibt es ein gewisses Recht, das zu sagen.
Das Schlimme ist, dass die Erfahrungen, wo wenige Leute müssen machen, also man kann sagen, also ist ein Kern von vielleicht 20, 30 Personen, sagen wir mal, ja. Siloviki und der Putin, auf Kosten von 350'000 Tote, junge Leute, Familienväter, also das ist das, wo man dann sagt, ja, ich will ja positiv sein. Also, weißt du, ich will von diesem Menschenbild ausgehen, dass man sagt, wir lernen daraus. Und tendenziell kann man sagen, es hat ja wenige Kriege in Europa. Aber trotzdem, das Ganze aufgezeigt, wie zerbrechlich das ganze System ist. Dass es gleich von Personen abhängig ist. Und dass du die Personen nicht hundertprozentig, kannst beeinflussen.
Ja, ist völlig recht. Also, darum hat es ja in diesem Buch auch ein Kapitel über Utopie und Utopia. Es gibt ja den wunderbaren Entwurf von Thomas Moros über Utopia, wo alles zwar sehr autoritär, aber mindestens rational, aber eigentlich auch vernünftig funktioniert, weil eben
Und es hat aber auch Sklaven in Utopia.
Ja, ja, es ist klar, dass es in dem Sinn Utopia ist ein in sich hochironischen Entwurf, wo er immer auch wieder das Gegenteil sagt, wir müssen darüber nachdenken und so weiter. Klar, also sind Menschenrechte noch nicht da. Sklaven, gut, sie sind in dem Sinn Knechte, die nicht viel Recht haben, sagen wir mal so. Aber sie haben ja die Idee von der Demokratie und von einem politischen System angesprochen, wo alle gleichberechtigt sind. Und das ist ungeheuer anspruchsvoll. Und funktioniert nur an ganz wenigen Orten. Das ist ja der Punkt, wo Sie gegen den Herr Reich und mich opponiert haben und gesagt, ihr Scheiben Optimisten und so weiter. Am Schluss setzt sich dann doch immer wieder durch, wenn auch die Vorläufe, also man kann sagen, vorläufig gewinnt immer die überlegene Macht, die die anderen unterdrückt. Und dann gibt es immer eine Gegenmacht, die optimistische, meinetwegen linke oder wie auch immer, die sagt, alles andere könnte auch besser gehen. Ich sage, es gibt einen Weg, wo ich zum Beispiel dann doch, und insofern bin ich ein Anhänger von Fukuyama und ja, Ende der Geschichte, das heisst, auf der Seite von dem, was der Herr Reich gesagt hat, dass es einen ursprünglichen menschlichen Wunsch gibt nach einem Ordnungssystem, wo Gleichberechtigung herrscht. Und natürlich brauchen wir auch ein paar, die jetzt Bundesrat spielen oder Bundesrätinnen. Man, vielleicht machen die ab und zu auch Hobbys, aber man sagt, okay, man könnte dich ja dann wieder absetzen und so weiter. Also rechtsstaatliche Demokratie versucht das aufzufangen und zweifellos die meisten Menschen, der grössere Teil, will nicht unbedingt Politiker werden. Das finde ich auch nicht falsch. Aber Demokratie ist wichtig, dass man die Regierenden, die möglicherweise einen Hang haben, grösser wahnsinnig zu werden, das ist der Kern von der Demokratie, dass man die Regierenden friedlich spätestens nach 5 Jahren wieder mal kann absetzen kann.
Ja. Und vielleicht abschließend, wenn wir unterwegs sind auf diesem Weg, ja. Also der Mensch kann sich ja bessern oder kann Systeme herausfinden, damit es auch in Zukunft besser aussieht, er hat das Bild auf dem Cover vom Giacometti. Ja. Und zwar ist der
Chariot heißt.
Chariot, ja. Oder? Ja. Und zwar, es ist, das könnt ihr vielleicht nachher googeln.
Ja, ist hier in Zürich.
Es ist im Kunsthaus, oder?
Ja,
Kunsthaus.
Klar.
Und das ist einfach ein Mann, also die typische Giacometti-Statue sind so die dünn. Oder man weiß es nicht. Also, für mich ist es asexuell.
Für mich ist es eher eine weibliche Figur.
Okay.
Die Vernunft.
Okay, die wo ihre prekäre Situation, aber immer noch ein bisschen im Gleichgewicht, ja. Oder? Das heisst, das ist, finde ich, immer aufrecht in dem Sinn, ja. und unterwegs. Und man hat immer das Gefühl, jetzt kippt es entweder gegen Führer oder gegen Ingere. Aber irgendwie geht es ja trotzdem vorwärts.
Ja, und ich weiss aber nicht, ob sich der Mensch muss bessern oder über gut oder schlecht ist. Ich glaube, ganz wichtig, er kann gut sein. Mhm.
Genau.
Also ich glaube, das ist der Punkt.
Ja. Nein,
es ist wirklich, er hat die Freiheit, gut zu sein. Und das ist er auch immer wieder gewesen. Ja, ja. Es ist ja nicht so, dass der Mensch jetzt besser ist als vor 500 Jahren. Sondern er kann sich entscheiden, gut zu sein. Ich glaube, das ist für mich der entscheidende Punkt. Es geht nicht so, eben, so ein Lernprozess im Sinn von, wir sind jetzt besser als die früher.
Nein.
Sondern wir können vielleicht gewisse Fehler nicht mehr machen, die sie früher gemacht haben. Ja, dann kann man sicher etwas lernen. Aber gute Menschen hat es also wirklich schon immer gegeben.
Ja, also Sie haben völlig recht, man müsste über den Begriff Lernen, kollektives Lernen nachdenken. Weil tatsächlich normalerweise, und darum ist in der Aufklärung, hat man ja Freude, meinetwegen auch die Indianer, und sagt, das sind demokratische Staatswesen gewesen. Allerdings sind es natürlich so In-Group gewesen, wo es ein Häuptling und ausgesprochene Führungsfiguren gehabt und die anderen, aber es hat das Gleichgewicht gegeben. Das eine sind Wir-Gruppen gewesen, aber sie haben auch gekämpft miteinander. Also die Tatsache, dass Menschen dann immer wieder auch in Kampf geraten, kann man nicht verleugnen. Die Frage ist, wie man das kann dämpfen. Vielleicht eben in glücklichen Fällen gibt es dann einfach Sport, oder? Und Champions League, das ist
der einfach Satz, andere Form, ja, von der Auseinandersetzung,
ja, genau, finden. Ja. Aber in dem Sinn bin ich völlig der Meinung, wo Sie, Herr Reich, jetzt gerade angesprochen haben, wenn man es zu sehr sozusagen auf ein Ziel orientiert, dann ist es auch wieder gefährlich. Es gibt die Möglichkeit, aber und ist auch eingebettet natürlich in eine soziale Welt. Tatsächlich werden wir alle viel älter und mindestens wenn man hier im Westen in der Schweiz lebt, ist einfach das Leben verdammt viel gemütlicher als irgendwo in viel verbreiteten Zonen auf der Welt. Man muss sie nicht aufzählen. Also es gibt einen zivilisatorischen Fortschritt und es geht darum, gibt es auch so etwas wie einen ethisch-moralischen Fortschritt, ethisch-moralisch-politischen Fortschritt im Sinn von dem, dass man unter den Bedingungen von der Gegenwart doch auch friedlicher, rational, nicht einfach nur lieb miteinander umgeht und jetzt nicht zu sehr irgendwie fixiert ist auf die grosse Revolution. Das ist das apokalyptische Denken, wo quasi statt dem Christus gibt es dann irgendwie eine Revolution, statt der Wiederkehr des Christus gibt es eine Revolution. Das halte ich auch für falsch. Es ist immer schon ongoing. Also insofern haben Sie völlig recht, der Begriff von der Lernkatastrophe, vom Lernen müssen wir näher darüber nachdenken, aber mit gutem Willen, das gehört zur Vernunft, kann man, glaube ich, eine vernünftige Antwort darauf finden.
Und vielleicht das in einem zweiten Buch, das wir kommen, oder?
Ja.
Also, wer weiß.
Ja.
Ja, also ich denke mal, wir können ja lange darüber reden und vielen Dank für zuzuhören, vielen Dank, Herr Kohler, und das Buch werden wir verlinken. Kauft es, leset und macht eure Überlegungen tut euch verorten zwischen dazwischen, oder? Zwischen vielleicht positiven, ein bisschen naiv utopischen und der Realist, der ein bisschen pessimistisch eingestellt ist. Vielen Dank, Felix.
Gerne.
Und ja, wünsche Dankeschön. Eine gute Restwoche.
Ja.
Ciao, ciao.
Ciao miteinander.